Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umgekrempelt, dem Podcast, in dem wir mit inspirierenden Menschen über den Wendepunkt in ihrem Leben sprechen. Mein Name ist Leonie und ich begrüße heute im Studio Joshua Cantara. Bereits im Teenageralter ist er an Krebs erkrankt. Jetzt, einige Jahre später, hat er die schwere Krankheit überstanden und macht heute unglaublich viele Projekte. Welche das sind und wie sich sein Leben seit dem Krebs verändert hat, darüber sprechen wir heute. Joshua, schön, dass du da bist und uns heute deine Geschichte erzählst. Stell dich doch gerne mal selbst mit ein paar Worten vor.
Ja, hi. Erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Joshua, ich bin 22 Jahre alt und in Berlin geboren und aufgewachsen, hier um die Ecke. Und ich hatte vor ein paar Jahren, gab es so ein paar Wendungen in meinem Leben, die irgendwie meinen sehr getriebenen Alltag so ein bisschen verändert haben. Und dann hat es einige Zeit gebraucht, um da so wieder rauszukommen, und ich würde gerne heute ein bisschen darüber quatschen.
Ja, ich würde sagen, wir beginnen mal am Anfang. Mhm. Ich weiß ja von dir schon, dass am Anfang noch gar nicht so klar war, dass es Krebs ist. Aber trotzdem gab es ja so einen Moment, wo du körperlich gemerkt hast, dass irgendwas nicht stimmt. Wie und was war das damals?
Ui, also ich glaube, man muss das so ein bisschen einordnen, weil diese ganze Krankheitsphase sich eigentlich in so zwei Krankheitsphasen aufgeteilt hat. Und ursprünglich ging es gar nicht um Krebs, also da war da kein Gedanke von. Im Sommer 2016, ich weiß nicht, ob ihr damals war Pokémon Go in, und ich als irgendwie, ja, was war ich da, 14 oder so, 14-Jähriger, bin mit einem Kumpel hier extrem heißer Sommer rumgelaufen, habe versucht irgendwie Pokémon zu sammeln und bin dann irgendwann am Südkreuz hier unten, habe ich auf einmal so ganz, ganz krasse Kopfschmerzen bekommen. Ne, so von einer Skala von 1 bis 10 war es so eine 11. Konnte auch nicht mehr richtig sehen und nicht richtig laufen und so. Und wir haben uns erstmal Wasser geholt und alles Mögliche. Und dann ging das aber irgendwie weiter, ist nicht wirklich besser geworden. Ich bin dann irgendwann zum Arzt, die haben mir Aspirin gespritzt, um das Ganze so ein bisschen runter zu dimmen. Ne? Und meine Schwester war dann eigentlich diejenige, die dann irgendwann gesagt hat, sag mal, du irgendwie redest du nicht mehr richtig. Also ich konnte keine Worte mehr so richtig artikulieren, also ich konnte nicht mehr richtig sprechen. Und zu dem Zeitpunkt wird es bei mir, wenn ich jetzt zurückdenke, auch schon ein bisschen verschwommen, kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Jedenfalls bin ich dann, als es nach irgendwie 2 Wochen nicht aufgehört hat und ich dann eines Abends bei einem Kumpel war, die Mutter ist Ärztin, Onkologin, und die hat mich dann so angeschaut, ich konnte mich kaum richtig bewegen, und dann, die meinte dann, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ab mit dem ins Krankenhaus. Ja, und da hat es dann irgendwie angefangen. Dann landete ich im Krankenhaus und die Leute haben versucht, so herauszufinden, okay, was zur Hölle ist mit dem los? Erst war es so vielleicht Zeckenbiss und irgendwie, weiß ich nicht, Enzephalitis-Entzündung im Gehirn oder so. Und aus Erzählungen, ich weiß es alles gar nicht mehr so richtig, wurde ich dann auch irgendwann irgendwie aggressiv, hat mich nicht mehr richtig unter Kontrolle und so. Und dann bin ich irgendwie das erste Mal im Virchow-Klinikum hier auf die 24i gekommen. Und war dann da auch so 2 Wochen oder so, und es wurde nicht besser und man hat den Zeckenbiss irgendwie ausgeschlossen, und da es mir einfach immer schlechter ging und ich immer weniger bei mir war, bin ich dann halt auf die 25i Intensivstation damals gekommen. Und keiner konnte damals wissen, dass ich da weitere 5 Monate halt bleiben würde und dann darauf nochmal 4 Monate in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, also KJP, des Virchow-Klinikums. Und das hatte, diese ganzen 9 Monate zu dem Zeitpunkt hatten noch nichts mit dem Krebs zu tun. Das war tatsächlich eine Krankheitsphase, da wo sehr viele Fragezeichen halt dran waren. Es handelte sich, wenn man später dann herausgefunden hat, halt so um eine autoimmuninduzierte Enzephalitis in Verbindung mit einer organischen Psychose. Das heißt, für so einen Laien kann man es eigentlich nur so erklären, ich war 7 Monate lang auf so einem Mushroom-Trip. Also ich hatte echt von Halluzinationen bis Stimmen im Kopf und irgendwie komplett 7 Monate lang, und ich dachte, das wäre halt eine echte Welt so. Aber es war alles irgendwie organisch induziert. Ist jetzt ein bisschen sehr technisch alles, was da damals passiert ist, wie sich das ergeben hat, aber es gab schon zu dem Zeitpunkt, also haben 50 Ärzte so haben daran gearbeitet, und dann irgendwann gab es einen Arzt schon damals, der gesagt hat, was könnte denn der Grund dafür sein, dass ein 14-Jähriger hier auftaucht mit einem Krankheitsbild, das bisher eigentlich nur bei so keine Ahnung, so Rentnern halt aufgetaucht ist, ne? Und davon auch nicht so viel. Ja. Und genau. Und der hat dann halt irgendwann gesagt, ja, es kann ja vielleicht, es, diese Antikörper sehen für mich so aus, als könnte es Krebs werden.
Wie viel Zeit ist da vergangen, bis dieser Arzt es dann vermutet hat?
Also es war auf jeden Fall schon eine Intensivstation, dass der das irgendwann gesagt hat. Aber da waren so viele Ärzte, die so viele unterschiedliche, Diagnosen kann man ja nicht sagen, aber unterschiedliche Ideen daran hatten, was da passiert sein könnte, dass irgendwann, also auch für meine Eltern, die ja eigentlich Laien waren, die zwar alles gelesen haben, was es irgendwie gab dazu, das war ein bisschen schwierig zu wissen, was dann richtig und was falsch war, und es gab ja auch keine Anzeichen für den Krebs. Mhm. Also ich wurde komplett durchleuchtet, PET-CT ist bis zum geht nicht mehr, also es war keine Krebszelle in meinem Körper. Zumindest dachte man das irgendwie in dem Zeitpunkt. Und Das hat 9 Monate gebraucht, diese Krankheit quasi zu besiegen. Und am Ende bin ich halt rausgekommen aus dem Krankenhaus. War schön, dass sie es geschafft haben, das zu besiegen. Die Antikörper, die damals irgendwie meine Synapsen blockiert haben und die Signale so gestört haben, weshalb dann die Psychose kam. Aber niemand wusste, weshalb die Antikörper in erster Linie reagiert haben. Also man dachte, vielleicht ist ein Virus irgendwie irgendwo gewesen und die haben irgendwie reagiert und überreagiert. Man wusste es aber nicht. Ja, und 2 Jahre später dann, oder 1,5 Jahre später dann, weil ich dann schon im Krankenhaus immer wieder war, ist jetzt alles sehr schnell überflogen. Also es ist nur das zu verallgemeinern. 2 Jahre später dann war der Krebs dann da. So, und dann wusste man, was das alles ausgelöst hatte.
Also als es dann feststand, dass es Krebs ist, ich kann mir vorstellen, wenn ich in dieser Situation wäre und man kriegt dann diese Diagnose, dass man ja gar nicht so richtig weiß, was man denken soll und fühlen soll und wohin mit sich. Wie ging es dir damals, als es dann nach diesen 2 Jahren und nach dieser langen Geschichte vorher, wo das niemand wusste, und dann kam diese Diagnose Krebs, wie ging es dir da?
Ja, nicht super, ne? Also, nein, wie soll ich das sagen? Das war ein verwirrendes Gefühl. Einerseits war es erleichternd, dass man jetzt eine Diagnose hatte und die so ein bisschen erklärt hat, weshalb das vorher passiert ist. Also es hat mir so ein bisschen Kontext geschaffen, den ich echt verzweifelt gesucht habe, auch in der Zeit. Ne? Auf der anderen Seite war es natürlich auch ungewiss. Ich wollte zu dem Zeitpunkt über das Thema Tod beispielsweise nie reden, weil das für mich gar keine Option war. Es war ja optionslos. Ich musste da durch. Es ging nicht anders. Ja, und irgendwas anderes, andere Gedanken wollte ich gar nicht erst ranlassen. Und ja, in dem Moment selber hatte ich halt einfach nur Angst davor, wie ich so meiner Familie wieder ergehen würde damit, ganz ehrlich. Also für mich war klar, ich muss da durch. Ich ziehe das jetzt durch. Am besten macht einfach 2 Wochen, dann kann ich wieder in die Schule hoffentlich, weil ich habe keinen Bock, zu wiederholen. Aber für meine Familie, die waren halt, die haben halt diese 9 Monate ja schon mal mitgemacht gehabt, und dann wieder Monate so ein todkrankes Kind zu haben, und auch vor allem meine Schwester, die das irgendwie, die der True Hero so ein bisschen ist in der ganzen Geschichte.
Es klingt tatsächlich ein bisschen so, als wäre das Schlimmste gar nicht, also es ist schwierig, das vielleicht zu sagen, aber dass das Schlimme eher war, deine Familie zu sehen, wie es ihr damit geht, als ja, du selber in der Situation, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also, naja, ich meine, Krebsarten gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche, ne? Und das ist auch eine Sache, die ich halt gelernt habe. Man ist irgendwie so, du hast immer so einen Totenkopf im Kopf, I guess, wenn man das Wort Krebs hört auch irgendwie. Aber ich hatte das Gefühl, mehr als bei der ersten Krankheitsphase, dass beim Krebs so war, dass die Ärzte wenigstens ungefähr wussten, was sie tun. Mhm. Es war halt nur eine scheiß Zeit. Also die Chemo, ja, die will irgendwie niemand vernünftig mitmachen. Ja. Das ist halt einfach Kacke. Ja. Ja, hat man ja häufig schon gehört. Ich glaube, mir fällt es mal ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, weil ich nicht das Gefühl habe, ich hätte es selbst verstanden, wenn ich nicht da durchgegangen wäre. Also ich kann das immer so versuchen, in Worte zu fassen, aber eigentlich ist es so ein bisschen useless, weil man muss da mal so durchgegangen sein, hoffentlich nicht, aber man muss das mal erlebt haben, um wirklich zu checken, was das bedeutet, ja, und wie eingreifend das für den Alltag eigentlich ist. Weil ich meine, du bist halt extrem immunsupprimiert, ne? Abgesehen davon, dass die Haare ausfallen und so und ich aussah wie eine laufende Erdnuss. Also es war echt so ein, es war einfach tough, so. Also ja, in den hässlichsten wegen, so, ne? Man liegt da, kotzt eigentlich die ganze Zeit und wenn man dann mal nach Hause kommt, schafft man kaum eine Treppe hochzugehen. Irgendwie ist, man fühlt sich einfach scheiße. So. Man fühlt sich einfach, als hätte man, wäre man wirklich so normal, so krank, ne? Aber time the 100. Und das ist natürlich, nach einer Weile macht das einen extrem fertig. Und für mich war es eher so, weil ich immer schon ein sehr getriebener Charakter war. Also für mich war es so schwierig, weil ich nichts machen konnte. Mhm. So. Und ich das Gefühl habe, ich verliere Zeit. Das war eigentlich die wahre Folter, so ein bisschen.
Ja. Ja. Da kommen wir auch später nochmal zu mit dem, was du jetzt machst. Mhm. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen bei dem Moment bleiben, wo die Krankheit dann überstanden war. Mhm. Du warst 17, als du den Krebs besiegt, überwunden. Wie würdest du das eigentlich selber nennen?
Ui, ich würde sagen, als die Chemo vorbei war. Mhm. Weil für mich in meinem Kopf tatsächlich, ich bin jetzt im März, bin ich 5 Jahre durch. Und dann theoretisch, es hört nie auf, aber dann ist für mich eine Grenze gezogen. Mhm. Also, weil man einem immer noch, also die Leute, Ärzte sagen einem zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel einen Port in der Brust, ne? So einen Zugang, damit die nicht jedes Mal einen Zugang legen müssen, um halt die Nadel reinzustecken für die Chemo. Mhm. Und dieser Port, den fand ich total hässlich. Habe mich total unwohl dafür gefühlt. Und ich hatte das Scheißteil ja schon, Entschuldigung, darf ich überhaupt fluchen? Keine Ahnung. Aber ich hatte das Teil ja schon 2 Jahre vorher. Und dann habe ich den rausnehmen lassen und dann kam wieder die Krankheit und dann habe ich den wieder reinbekommen. Und dann haben die Ärzte zu mir gesagt, ja, lass den noch drin, weil man weiß ja nie, was passiert, so nach dem Motto. Stell dir mal vor, du wirst rückfällig und dann kommt der Krebs wieder und dann musst du den wieder reinmachen und dann ist da vielleicht nicht mehr so viel Platz, dann müssen wir es auf der anderen Seite auf der Brust machen oder so. Mhm. Ist nicht so lustig. Und das heißt, du hast irgendwie immer, ich habe mich dann dafür entschieden, den rausnehmen zu lassen, weil ich das einfach nicht wollte. Also ich war 17, ich wollte mich wohl in meinem Körper fühlen, habe schon überall Narben so. Aber das heißt, du hast damit nicht direkt abgeschlossen. So. Man hat das Ding, man nimmt das immer so mit, weil man diese 5 Jahre lang bis jetzt irgendwie mehr als eigentlich immer denkt so, ja, kann ja morgen wiederkommen. So. Und das heißt, ich würde nicht sagen, dass das Ganze damit abgeschlossen war so. Mhm. Sondern für mich begann eigentlich eher so ein Prozess der Verarbeitung, der auch immer noch nicht abgeschlossen ist, den ich gar nicht so richtig in Worte fassen kann, weil ich selber noch nicht genau checke, wann der angefangen hat und ob der jemals aufhört. So. Ja, yes.
Ja, das kann man ja auch nicht sagen, so ein Prozess, der dauert ja auch. Ne? Ja. Trotzdem bist du ja dann mit 17 Jahren auch wieder zurück in die Schule. Mhm. Wie war das für dich nach dieser langen Zeit, wo du ja auch viel Zeit im Krankenhaus verbracht hast und ja eigentlich so sehr raus aus dem Alltag warst wahrscheinlich? Wie war das für dich, da dann wieder zurück in den Alltag und in das Leben zu kommen?
Ich hab einfach immer gedacht, ich habe Zeit verloren. Und ich habe immer gedacht, alle Leute haben mich in irgendeiner Weise überholt. Total bescheuert, wenn ich zurückdenke. Aber so habe ich mich halt gefühlt. Und das heißt, ich hatte das extreme Bedürfnis zu machen. Ne? Ich musste das Jahr leider doch wiederholen. Das haben die mir auch schon nach 2 Wochen auf der Krebsstation gesagt. Ich glaube nicht, dass das was wird, dass du noch dieses Jahr da bleiben kannst. Und es war das Schlimmste für mich, weil ich eigentlich immer so dachte, ey, jetzt habe ich noch ein Jahr und dann bin ich aus der Schule raus und ich kann endlich anfangen, irgendwie Filme zu machen, so richtig. Aber daraus wurde dann nichts und ich habe erst später realisiert, was für ein Blessing das eigentlich war, dass ich dann doch nochmal die Zeit hatte, da irgendwie reinzukommen, weil ich einfach ja nicht nur geniale Leute im Jahrgang unter mir kennengelernt habe, aber in dem Moment war das für mich echt schrecklich irgendwie. Und da dann so in so einen Rhythmus wieder reinzukommen, in dem Sinne war das vielleicht gar nicht so schwer in der Schule oder so, weil für mich war das einfach die Voraussetzung dafür, ich muss jetzt die Schule machen, um mein Leben einfach weitermachen zu können, so. Ja, und gut, mir ist die Schule auch, das klingt jetzt mies, arrogant, aber mir ist die Schule nie so super schwer gefallen. Also ich hatte nicht so Probleme mit den Noten und irgendwie keine Ahnung, bin mit den Lehrern meistens klargekommen und wenn nicht, dann keine Ahnung, also irgendwie bin ich da schon durchgekommen. Und das heißt, es war eher so ein, ich habe viel zu viel gemacht. Ich bin aus der Chemo rausgekommen und ich habe, glaube ich, 2,5 Wochen später angefangen zu arbeiten, also meinen Minijob anzufangen, neben der Schule, neben dem Abi, weil ich halt mir irgendwie mein Hobby, mein Filmemachen finanzieren musste. Das ist ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, so, weißt du? I don't know. Ich war einfach so auf dieser Überholspur. I guess.
Weil du vorhin gesagt hast, dass du Leute kennengelernt hast, wie haben denn die Leute in der Schule darauf reagiert, dass du Krebs hast, beziehungsweise hattest und dann wieder zurückgekommen bist? Gab es da auch Reaktionen, die dich zum Beispiel verletzt haben? Oder wie haben die sich verhalten? Wie sind sie mit dir umgegangen? Wie haben sie reagiert?
Also da gab es solche und solche. Am schlimmsten war tatsächlich, also ich hatte ein paar, ich habe gelernt aus der ersten Krankheitsphase, weil ich ja da so incapacitated war. Also ich war ja gar nicht in Kontrolle meiner selbst und meiner Geschichte, sodass meine Schwester, die ja auch auf meiner Schule war, teilweise sind Leute, oder das war dann später beim Krebs, aber teilweise sind echt unfassbar unpassende Kommentare von Mitschülern auf sie dazugekommen. Also beim Krebs war es zum Beispiel, dass Leute auf sie zugekommen sind und so. Einfach aus dem Nichts, weil sie irgendwelche Gerüchte gehört haben, mein Beileid. Und das ist halt echt scheiße für eine, wie alt war meine Schwester? 11, 12, 13, keine Ahnung. Also das macht einen richtig fertig, weil wenn du nicht die Worte dafür hast, das irgendwie zu erklären. Und als sie dann das zu Hause erzählt hat, war ich so, okay, ich muss diese Geschichte irgendwie selbst in die Hand nehmen. Und dann habe ich damals, weil ich so einen YouTube-Kanal gehabt, habe ich damals ein Video gemacht über die Krebsphase, um einfach alle Fakten auf den Tisch zu packen, damit halt keiner irgendwie eine bescheuerte Geschichte irgendwie anfangen kann zu erzählen. Sondern das ist die Wahrheit, comes from the source, so nach dem Motto. Und dann damit konnten sie dann meine Schwester so ein bisschen in Ruhe lassen. Das war eigentlich so das Ziel. Und dann gab es natürlich, dann gab es einige Leute, die, ohne die ich ganz ehrlich sagen müsste, wäre ich da, glaube ich, nicht, also jetzt nicht nur physisch, aber das mentale und physische hängt ja total zusammen in so einer Zeit, ne? Die echt dazu beigetragen haben, dass ich das mental und dann damit halt auch physisch irgendwie überstehe, die mich besuchen gegangen sind, regelmäßig. Eine Freundin von mir, Salma, die ist wirklich, die war jede Woche da, hat dafür irgendwie die Schule teilweise irgendwie geschwänzt. So. Und wenn ich dann irgendwie mal raus konnte, sind wir irgendwie Kuchen essen gegangen oder so ein Zeugs. Ne? Das war, die waren da. Und auch wenn, dann im Nachhinein auch, es waren eigentlich die Leute, die mit dieser Überholspur, von der ich gerade geredet habe, so mithalten konnten und irgendwie das so ein bisschen checken konnten, weshalb ich das so einen Ansporn hatte. Die waren eigentlich diejenigen, die mir damit so am meisten geholfen haben, damit klarzukommen. So, ja.
Also auch so ein gewisses Verständnis dafür, warum du zum Beispiel diesen Drang hast, so viel zu machen auch.
Ja, und häufig waren es auch Leute, die selber einfach viel zu tun hatten oder selber so ein Drive hatten, mit denen ich dann irgendwie tendiert habe, mich eher zu connecten. Und die mir dabei wirklich geholfen haben, das durchzustehen irgendwie. Weiß ich nicht. Das war so mein Outlet. Bei uns ein Musical-Ensemble, bei dem wir zum Beispiel mitgemacht haben. Das war ein Riesenteil des Ganzen.
Ja, so eine Unterstützung ist natürlich schon sehr, sehr wertvoll in so einer Zeit. Ja. Du hast ja gesagt eben, dass deine Schwester so Reaktionen abbekommen hat. Haben Leute das zu dir auch gesagt?
Ach, zu mir? Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die Leute haben sich's nicht so getraut, ehrlich gesagt. Ich hatte eher, die Leute hatten Angst davor, mich auch Sachen darüber zu fragen. Ganz häufig auch Angst, über ihre Probleme mit mir zu reden teilweise. Weil das dann immer hieß, oh ja, bei deinem Problem, so nach dem Motto. Ich total bescheuert fand, weil meine Probleme sind so groß wie aus unserer eigenen Perspektive, ist ja irgendwie klar. Aber zu mir kamen dann halt Leute, was ich immer schwierig fand, ich war halt, wie gesagt, ich hatte total viel Cortison-Intus und sah dann halt wirklich aus wie so ein Hamster. Und habe mich da halt total unwohl mitgefühlt. Und dann kam ich halt ein paar Mal in die Schule und die Leute immer so, Schuh, Bro, du bist so breit geworden. Eigentlich war es einfach eine Wassereinlagerung. Gut, die wussten es nicht besser und im Nachhinein ist es ein bisschen lustig, aber das hat mich damals schon so ein bisschen, also ich war schon self-conscious. Und was auch, ich meine, ich bin Teenager gewesen. So, ne, und ich hatte auch so das Bedürfnis, rauszugehen, zu feiern, meine Erfahrung zu machen, I guess. So.
Ja,
und,
klar.
Und ich habe mich immer nicht so gefühlt, als ob das möglich wäre in der Zeit. So. Weil ich mich nicht schön gefühlt habe, wirklich. Und weil ich es einfach auch kräftemäßig nicht hinbekommen habe. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dann andere Leute mir was da voraus hatten. Mhm. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass das die meisten Leute, da, von denen ich dachte, dass sie mir was voraus hatten, einfach kiffen. Und keine Ahnung, irgendwie einfach komplett irgendwie, weiß ich nicht. Also das hat nicht gestimmt, aber in meinem Kopf hatte das einen riesen Effekt irgendwie.
Ja. Stichwort Teenagerzeit. Also die Krankheit oder diese Jahre, das fiel ja genau in die Teenagerzeit, in der sich eben, wie du ja auch gesagt hast, also wo man sich ausprobiert, wo viel passiert und wo sich ja eigentlich eh schon super viel verändert. Gibt es trotzdem irgendwas, was du sagen würdest, wo du bemerkt hast, dass sich durch diese Krankheit bei dir sich was total verändert hat zu der Zeit vorher, wenn das eben geht, weil du natürlich, ja, viel jünger warst vorher, aber gibt es trotzdem irgendwas?
Das ist eine echt gar nicht so einfache Frage irgendwie, weil auch einfach deshalb, weil viele Dinge aus der Zeit verschwunden sind, so ein bisschen aus meinem Gedächtnis auch, ne? Also komischerweise sind die ganzen Episoden, diese Stimmen im Kopf und so, die habe ich alle noch im Kopf, aber das, was draußen drumherum passiert ist, das habe ich nicht mehr so im Kopf und deswegen ist dieser Bruch manchmal gar nicht so einfach nachzuvollziehen, also zwischen vorher und nachher. Ich weiß nur, dass er da war, so. Ich glaube, dass ich schon immer diesen Drive auch hatte. Ich habe ja davor auch schon immer viel gemacht und ich glaube nicht, dass sich das verändert hat im Nachhinein, das hat sich im Zweifel nur noch verstärkt, sondern ich glaube, dass ich einfach einen, und das klingt so komisch inflationär, wenn man das sagt, aber so eine wahnsinnige Appreciation fürs Leben gewonnen habe, die ich manchmal gar nicht so ausdrücken kann und manchmal vergesse ich das tatsächlich auch wieder, wenn man so viel macht, dass man eigentlich manchmal so durchatmen muss. Aber vor allem Ich hab immer das Gefühl, dass mein Leben nicht so lang geht. Danach. Gehabt und hab's immer noch. Und das ist hart, so ein bisschen manchmal das auszusprechen, aber ich habe immer das Gefühl, der Tod kann direkt irgendwie vor der Tür stehen. Und ich habe deshalb das Gefühl, ich muss umso mehr leben. Aber das ist manchmal auch so ein echt bescheuertes und ist ein gefährlicher Gedankengang manchmal. Weil was bedeutet es? Umso mehr Leben heißt mehr machen, weiß ich nicht. So. Ne?
Ja, schwierig.
Ist schwer. Ja. Und aber diese Angst, die hatte ich da definitiv davor nicht so. Und die shaped mich schon so. Irgendwie. Also, ja, das ist nicht so easy.
Ja. Ich meine, du hast ja jetzt schon öfter gesagt, dass du super viel machst. Hm. Möchtest du mal so ein bisschen erzählen, was du alles so machst jetzt?
Ja, nein, Spaß. Also ich habe ja irgendwie schon immer Filme gemacht, so. Ich wollte schon immer Filme machen. Immer heißt, seit ich 11 bin, habe ich meinen YouTube-Kanal damals angefangen. Und habe halt auf dem irgendwie alles gemacht, ne? Von Challenges zu Musikvideos, die ich hoffe, dass die heutzutage niemand mehr sieht. Und wirklich, ich habe alles, Kurzfilme, whatever, you name it. Und es war halt so ein Spielplatz für mich, auf dem ich irgendwie super viel ausprobieren konnte. Und das hat sich dann irgendwann angefangen so zu professionalisieren. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dafür bezahlen mich Leute, dass ich irgendwie Videos für die mache. Wir haben angefangen mit irgendwie so Gangster-Rap-Musikvideos, die ich irgendwann nicht mehr sehen konnte, weil erstens konnte ich mich mit dem Inhalt nicht wirklich identifizieren und auf der anderen Seite war das auch echt ein Hustle für zu wenig Outcome. Aber es war eine gute Lernerfahrung, sag ich mal. Und hab da damals immer noch gedacht, ich mache Kamera. Heutzutage bin ich eher so will ich Regie machen. Ne? Also ich habe im Krankenhaus habe ich extrem viel technisches Wissen mir angeeignet, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Also ich hatte halt super viel Theorie, aber mir hat halt so die Praxis gefehlt und dann je mehr ich in die Praxis gekommen bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass mich die Technik zwar auch interessiert, aber ich eigentlich die Geschichte erzählen möchte. Und genau, dann haben wir vor 2,5 Jahren haben wir eine Produktionsfirma gegründet, mit der wir mittlerweile, also alles Mögliche von Kurzfilmen bis Werbekampagnen und Dokumentationen machen. Ich habe beispielsweise in Westafrika ein halbes Jahr eine Dokumentation gemacht mit meinem Vater zusammen, im Senegal, in Gambia und in Ghana. Wir haben jetzt gerade eine Werbung für Porsche gemacht und so. Also wir machen einige solche Sachen. Und dann vor 2 Jahren bin ich ins Schauspiel reingerutscht. Und das hatte ich eigentlich ursprünglich nur deshalb gemacht, weil ich mehr über Regie lernen wollte und bin irgendwie streetcastet gewesen, irgendwie in 2 Projekten und hätte dann fast die Rolle, also es war eine Netflix-Serie und das andere war, ich glaube, das andere war Bibi und Tina. Und da hätte ich bei beiden irgendwie fast die Rollen bekommen und bin dann irgendwie in einer Schauspielagentur gelandet und habe mittlerweile, ich habe 2 Streaming-Serien gedreht. Ich habe jetzt eine Hauptrolle in einer Netflix-Serie gehabt. Nächste Woche drehe ich noch einen, habe ich noch einen Drehtag. Das kommt jetzt Ende des Jahres raus. Habe ich bei den Hunger Games mitgespielt, bei Girl You Know It's True, dem Milli Vanilli-Film, der jetzt rausgekommen ist, mit Matthias Schweighöfer. Also es ging irgendwie total ab. Das war gar nicht geplant und so. Und mein Ziel ist immer noch die Regie. So, ich will Regie machen irgendwann. Aber ich habe auch gemerkt, wie viel Spaß mir das eigentlich macht und vor allem, wie viel ich mitnehmen kann aus dem Schauspiel für meine Regiearbeit. Und ja, das war jetzt ein bisschen was ich so mache. Aber das hat sich natürlich irgendwie, es ist ganz schön viel geworden. Irgendwie.
Ja, hast du da manchmal das Gefühl, du musst so ein bisschen auf die Bremse drücken? Also dass es dir manchmal, also du machst es sehr, sehr gerne, aber also ich weiß nicht, hast du manchmal so Momente, wo du sagst, boah, irgendwie ist es doch alles ein bisschen sehr viel?
Ja, absolut, klar. Ich bin doch nie gut drin gewesen, diese Bremse zu finden. Ich bin da besser mittlerweile als vor der Krankheitsphase. Das ist echt so. Also da bin ich echt besser geworden. Aber ich muss das immer noch lernen. Ich bin im aktiven Prozess dabei zu lernen, vor allem auch Nein zu sagen zu bestimmten Sachen. Weil das ist echt so eine Sache, die ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe, die einfach immer passiert ist. Man kriegt eine Opportunity, eine Möglichkeit. Und für mich ist es halt immer nur so, ich muss die machen, ich muss die nehmen, weil ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten ich sonst noch bekomme, so nach dem Motto. Ja. Und dann am Ende, und auch deshalb, wenn man mal denkt, das sind die einzigen, die so kommen. Und dann am Ende hat man dann 10 Sachen auf dem Tisch liegen und kommt nicht richtig hinterher. Also da muss ich echt noch lernen, so ein bisschen mehr zu delegieren. Aber ich denke, ich bin schon besser geworden und ich werde jetzt auch immer, ich werde immer besser. Ja,
apropos werden, so als Abschlussfrage, hast du noch Pläne so für die Zukunft? Wie schaust du einerseits in deine Zukunft und was hast du noch so vor, wo möchtest du gerne hin? Also Regie hast du ja schon gesagt, aber ja, was sind so deine Ziele vielleicht noch oder Wünsche auch?
Ich würde gerne einen Spielfilm machen irgendwann. Ich würde gerne Geschichten erzählen und für die Leinwand. Weil ich finde irgendwie, Kino ist für mich immer noch so die Königsform des Filmemachens. Und das wäre schon irgendwann mal mein Traum, dass ich das irgendwie hinbekomme. Und ich würde gerne trotzdem die Zeit finden, ich würde gerne es lernen, meine Identität nicht unbedingt nur mit meiner Arbeit zu verbinden. Also, dass ich einfach lerne, mich als Person, unabhängig davon, wie jetzt mein professionelles Leben aussieht, so wertzuschätzen, dass ich halt einfach, weil ich glaube, wenn ich irgendwann Kinder habe zum Beispiel, ich will unbedingt Kinder, dass ich diesen Teil echt nochmal mehr unter Kontrolle kriegen möchte, weil das will ich denen nicht so mitgeben, so dieses die ganze Zeit, dieses, ach, wie man heute sagen will, so dieses Hustle-Culture, weißt du, es ist einfach so ein, das macht mir dann irgendwie auch keinen Spaß mehr. Und ich will das irgendwie separieren lernen. Das sind so meine Pläne für die Zukunft. Aber gut, ich habe ja noch Zeit, so wie mir jeder mal sagt.
Klar. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz toll, dass du das schaffst.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du so ehrlich über deine Geschichte geredet hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Das war Umgekrempelt, der Podcast, in dem wir über wichtige Wendepunkte im Leben unterschiedlichster Menschen sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche zu einer neuen inspirierenden Geschichte einschaltet.